Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wir leben in einer Gewinnergesellschaft. Verlieren ist ein Makel. Dabei verlieren und scheitern wir oft und in vielen Lebensbereichen. In der Kindererziehung genauso wie im Beruf, in der Ehe genauso wie in unserer Lebens- und Tagesplanung. Ständig scheitern wir. Gerade Männer müssen Scheitern neu definieren, damit sie in unserer erfolgsgetrimmten Gesellschaft eine gesunde Ausrichtung bewahren. Ja, und ist Scheitern das Ende oder ist Scheitern der Anfang? Oder beides? Ist Scheitern Katastrophe oder Katharsis? Interessanterweise verschweigt die Bibel Versagen und Scheitern nicht. Ganz im Gegenteil. Dazu später in der Sendung. Wir werden uns das mal genauer ansehen. Das Thema unserer Sendung heute ist nämlich Männer mit Meinung. Das ist eine lose Reihe bei Radio Horeb, die wir mit einem Studiogast regelmäßig hier haben. Stelle ich Ihnen gleich vor. Also die Reihe Männer mit Meinung und das Thema heute: Echte Kerle scheitern nicht. Und jetzt sind Sie gefordert, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir nämlich anfangen mit unserer Sendung, da geht nämlich den Ball der Sendung, den spiele ich jetzt einfach mal in Ihr Feld. Und ich möchte von Ihnen jetzt gleich wissen, was ist denn für Sie ein echter Kerl? Rufen Sie uns an, das Hörertelefon ist ab jetzt geschaltet, 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Sagen Sie meinem Kollegen in der Regie einfach ein Satz, ein Wort. Was ist für Sie ein echter Kerl? Was macht den aus? Also ich behaarte Brust, dicker Bauch oder treu oder fleißig oder was auch immer, was Ihnen einfällt, das würde uns interessieren. Und wir streuen dann Ihre Beiträge in die Sendung ein. Also das Telefon ab jetzt geschaltet. Was ist für Sie ein echter Kerl? Kurze Statements, nicht auf Sendung gehen, nur in der Regie hinterlegen. Unser Gast im Studio, das ist Ado Greve, erst Pastor und Bibellehrer und das Herz der Männer. Das ist ihm ein echtes Anliegen. Herr Greve, was macht denn den echten Kerl aus, wenn man sich so in Deutschland, zum Beispiel in Kino, Fernsehen oder der Zeitung, so umschaut? Was ist denn da ein echter Kerl?
Grüße, Herr Miller, und ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein echter Kerl, wenn wir der Werbung glauben wollen, ist jemand, der gut durchgestylt ist, der natürlich Sport treibt, mindestens 10 Stunden am Tag, der beruflich erfolgreich ist, meine Yacht, mein Auto, meine Frau, mein Hund, 3-mal im Jahr in Urlaub fährt, gesund ist rundum, der sich allezeit gesund ernährt und natürlich auch jemand, der einfach in allen Lebensbereichen erfolgreich ist. Das ist ein echter Kerl. Er steht da wie der Mann von der Marlboro-Werbung. Trotzdem ist er aber kein gesund. Also okay. So praktisch, der kann alle, der ist in allen Bereichen einfach nur erfolgreich unterwegs.
Und Herr Greve, jetzt, wie viel davon ist Klischee und was entspricht der Wahrheit? Gibt es da ein finsteres Erwachen?
Da brauchen wir nur in unser eigenes Leben hineinzuschauen.
Schauen wir mal in den Spiegel.
Genau. Ja, und sehen, dass tatsächlich die Jahre an einem nicht spurlos vorübergehen, dass ja tatsächlich die Neujahrsresolutionen, die man so Jahr für Jahr fasst, teilweise eine erschreckend kurze Lebensdauer haben. Und auch, dass dieses Bezwingen und Beherrschen aller Lebensbereiche schlicht und einfach eine Illusion ist.
Wir haben es nicht im Griff.
Wir haben das Leben nicht im Griff.
Ich habe mal gelesen, es ist ja eigentlich erschreckend, wir können ja nicht mal beeinflussen, ob unser Zehennagel wächst oder nicht oder ob unser Haar heute wächst oder nicht. Nicht mal das können wir beeinflussen.
Ja, und vielleicht macht das uns ganz große Angst, Herr Miller, dass wir so wenig im Griff haben. Also es gibt ja diesen Begriff sogar German Angst, also das ist ein internationaler Begriff, der die Ängstlichkeit, die in Deutschland ausgeprägt ist, beschreibt. Also wir sind ja auch ein Volk, das ganz stark auf Sicherheit geht, auf Versicherungen geht. Wir möchten auch dieser Illusion nachjagen, es gibt ein sicheres Leben, wo ich alles abgesichert habe. Genauso denken wir, es gibt ein erfolgreiches Leben, wo wir auf jeden Fall bewahrt werden vor Scheitern. Ich kann Scheitern aus meinem Leben ausklammern, weil ich die entsprechenden Vorsorge getroffen habe.
Aber alles Illusion, alles Illusion.
Alles dünne Luft.
Jetzt kommen da die ersten Hörerstatements. Die erste ist, echter Kerl, einer, der zu seiner Meinung steht, nein, einer, der zu seiner Meinung auch vor anderen gerade steht. Und dann sagt, jetzt muss ich es ablesen, und echter Kerl mit Lesebrille, Achtung, die Frau Kuslowski aus Werl, die sagt, ein echter Kerl muss Gefühl der Geborgenheit geben, muss wissen, wo es lang geht, Klammer Beschützerinstinkt, er muss der Kopf der Familie sein, ohne Macht üben, ohne Macht auszuüben, und er soll gläubig sein. Das ist also die Definition von der Frau Kuslowski. Vielen Dank nach Werl für Ihr Statement, was ein echter Kerl ist. Herr Grewe, da ist ja einiges dabei, was so gar nicht dem Klischee entspricht, was Sie gerade so skizziert haben, was man in Werbung, Fernsehen und so weiter sieht.
Ja, also schon gleich mal eben die inneren Werte zählen, nicht die äußeren, nicht das Auftreten, nicht Gehabe, nicht Schönheit, auch nicht äußerer Erfolg, nicht mal finanzieller Erfolg ist da primär jetzt hier genannt, sondern es ist diese innere Festigkeit, hier verbunden mit einer Glaubensfestigkeit. Das ist ein Mensch, auch der in einer gesunden Abhängigkeit sich befindet.
Das müssen Sie erklären, gesunde Abhängigkeit, wovon?
Ja, also das ist ja auch etwas, was wir gerne vielleicht ausklammern im Leben. Wir möchten nicht gerne abhängig sein, weil das klingt immer so, als ich brauche da jemanden, ich bin gar vielleicht der Sklave von irgendjemandem. Also Abhängigkeit ist irgendwie ein sehr negativ besetztes Wort.
Kann nicht alles selber machen.
Richtig, ja. Aber eben ein echter Kerl, der macht alles selbst. So, und die gesunde Abhängigkeit, die ist schlicht und einfach das Eingeständnis. Ich kann tatsächlich, wie Sie sagten gerade eben, ich kann tatsächlich im Leben nicht alles selbst machen. Ich brauche Hilfe. Und wenn ich jetzt hier, wie die eine Dame hier genannt hat, er sollte gläubig sein. Also ich befinde mich in einem Leben, das so komplex ist, dass es für mich eigentlich nicht überschaubar ist. Ich weiß ja nicht mal, was morgen ist oder übermorgen ist. Ich brauche da Hilfe. So. Jetzt gibt's die Möglichkeit, sich an Gott zu wenden. Da finde ich diese Hilfe. Ich bin in diesem Sinn dann in einer gesunden Abhängigkeit, weil ich sage, du kennst dich aus, ich verlasse mich mal lieber auf dich.
Während mein Kollege in der Regie schon höhere Meinungen aufschreibt, da gebe ich Ihnen mal ein paar Statements von den Kollegen und Kolleginnen hier im Studio ab. Da bin ich nämlich vorhin einfach mal durchgegangen und habe die Leute am Schlawittchen gepackt, habe gesagt, was ist denn für dich ein echter Kerl? Da sagte eine Kollegin, Kraft und Verlässlichkeit. Die Brust zum Anlehnen. Das ist ja auch, ja, das ist man doch auch gerne als Mann. Die Brust zum Anlehnen.
Ja, also mit dem Mannsein verbindet man schon was Stabiles und nichts Fragiles. Also er muss fest sein, er muss belastbar sein, er sollte auf jeden Fall nicht zerbrechlich sein. Keine Frau kann aufschauen zu einem Schwächling. Und dann wäre natürlich schon interessant, wann ist ein Mann ein Schwächling oder wann ist ein Mann ein Versager?
Darüber sprechen wir noch weiter in der Sendung. Jetzt habe ich ein Statement vom Herrn Marischka aus München. Vielen Dank erstmal dafür. Ein Mann ist erst dann ein Mann, wenn er weiß, was seine Rolle ist und wo er im Leben steht. Emotion und Feinfühligkeit muss vorhanden sein, nicht sich in die Rolle des Überwesens drängen lässt. Herr Marischka, vielen Dank. Gruß nach München. Vielen Dank für Ihr Statement. Hallo, das ist ja überhaupt nicht das Klischee, was wir ja in der Werbung sehen. Also die Leute sind da schon ein bisschen wacher und lassen sich da nicht für dumm verkaufen. Dann hat eine Kollegin noch gesagt, ein Mann ist ein echter Kerl, der um seine Männlichkeit weiß, der um seine Kraft und seine Ausstrahlung und Energie als Mann weiß.
Mhm. Und die natürlich dann eben zum Wohle einsetzt. Denn wenn ich um meine Energie und Männlichkeit weiß, dann kann ich die natürlich auch in manipulativer oder verführerischer
natürlich
Weise einsetzen. So, das Wissen ist gut und ist eine schöne Voraussetzung. Aber dann eben, wofür setze ich es ein? Wenn ich es einsetze, um zu schützen, wenn ich es einsetze, um zu fördern, wenn ich es einsetze, um meiner Tochter einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich sicher und geborgen fühlt, oder eben auch meiner Frau.
In dem sich Kinder entfalten und entwickeln
richtig
können.
Ja, weil sie sagen, ja, Papa passt auf mich auf, dann ist gut. Und natürlich, wir alle haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Sind wir ja wieder bei dem Thema Versagen. Versagen ist ein Gefühl der allerhöchsten Unsicherheit. Und niemand möchte mit dieser Unsicherheit leben. Deswegen ist diese Wunschvorstellung, wir versagen niemals, die ist natürlich nachvollziehbar.
Ein echter Kerl, so habe ich mir auch sagen lassen, das ist einer, auf den man sich verlassen kann.
Mhm.
Auch wieder die Brust zum Anleben, Verlässlichkeit, da ist Treue dabei, Geradlinigkeit.
Mhm.
Also das sind Eigenschaften. Kommen wir später noch in der Sendung dazu, auch wo wir die in der Bibel finden, weil viele Gestalten der Bibel, die waren alles andere als treu, verlässlich. Und
gerade wollte ich sagen, das lädt uns Männern schon wieder so einen ganz großen Druck auf. Also ein echter Kerl, der ist verlässlich. Wer von uns kann das denn in Anspruch nehmen? Ich würde mal so ganz provozierend den Titel der Sendung hier umgestalten und sagen, echte Kerle scheitern.
Okay, da bin ich gespannt, wo wir dann am Ende der Sendung ankommen. Jetzt kommt ein Hörergruß an Sie von Racer, er kennt Sie. Ein echter Kerl muss zu seinem Wort stehen und zu seinem Gott ehrlich sein.
Sehr guter Punkt.
Zu Gott ehrlich sein?
Ich denke, heute auch, wir wollen ganz besonders Männer ansprechen. Also scheitern tun wir ja alle im Leben und wir wollen Männer ansprechen, sicherlich auch Frauen, wenn die zuhören, aber es ist ja eine Männersendung, die gescheitert sind und nicht darüber reden wollen oder nicht darüber reden können. So jetzt hier, Zuhörer, Einwurf, er muss ehrlich sein vor seinem Gott, zu seinem Gott. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um mit Scheitern und Versagen umzugehen. Ich muss mir gegenüber, aber auch anderen gegenüber ehrlich sein. Und damit vielleicht eröffne ich auch das Thema, Scheitern ist der Normalfall.
Also, dann danke ich jetzt mal den Hörern, die sich eingebracht haben an der Stelle. Da schließen wir jetzt einfach mal wieder die Runde, dass die Hörer anrufen können. Später können sie richtig dann live on air gehen. Vielen Dank an alle, die sich hier eingebracht haben. Herr Grewe, jetzt haben wir es ja mit den echten Kerlen gehabt, das Bild, das uns ja die Welt zeigt. Dann das, was die Hörerinnen und Hörer wirklich wahrnehmen, das macht einen echten Kerl aus. Die Brust zum Anlehnen. Verlässlichkeit, Kraft, einer, der Macht nicht ausnutzt. Jetzt, woran, ich meine, unbewusst machen wir uns, wir Männer, uns ja ein Bild davon, was ist ein echter Kerl? Ich meine, wir werden ja allem so beeinflusst, weil wer hat denn schon irgendwie eine ehrliche Ehefrau, die sagt, ja, ein echter Kerl ist so, wie du bist. Ja? Woran orientieren wir uns? Was ist unser Bild eines Mannes, wo entwickelt sich das und wann, was ein echter Kerl ist?
Also wir erarbeiten das ja nicht in einer wissenschaftlichen Arbeit, wo wir uns mit 17 Jahren hinsetzen und sagen, okay, so muss ein echter Kerl aussehen, sondern das ist was wie bei vielem im Leben, was wir intuitiv übernehmen, in der Regel auch nicht kognitiv, also wissentlich, verstandesmäßig verarbeiten, sondern ich gucke mir das ab beim Papa, beim Onkel, beim Pfarrer, beim Lehrer oder bei sonstigen Respekts- oder Autoritätspersonen. Da gucke ich, wie reagieren die als Mann, wie gehen die zum Beispiel mit Versagen um. Und wenn ich dann in der Familie erlebt habe, Papa versagt niemals, Chef macht keine Fehler, Regel Nummer 1, Regel Nummer 2, macht der Chef doch einen Fehler, gilt Regel Nummer 1. Also wenn das so die Vorgabe ist in meinem Leben und das Muster, dann werde ich sagen, es ist besser, nie über Fehler zu sprechen. Es ist besser, keine Fehler zuzugeben. Ein echter Kerl versagt nicht.
Also ist das was, wo die Väter gefordert sind, dass die ihren Söhnen, Klammer Töchter, ja auch ein Vorbild sind in ihrem Scheitern?
Ja, das ist Scheitern zugeben. Ich denke jetzt an meine Kinder. Für mich war es ganz wichtig, hatten wir ja auch schon so von den Zuhörern her, für mich war es wichtig, mein Wort zu halten, wenn ich mein Wort gegeben habe, auch meinen Kindern gegenüber. Und wenn ich ihnen versprochen habe, Sonntag gehen wir in den Zoo, meinetwegen, und dann kam etwas dazwischen, etwas, was unaufschiebbar war, und dann bin ich zu meinen Kindern gegangen und habe gesagt, so, ich habe euch versprochen, dass wir am Sonntag in den Zoo gehen. Und jetzt ist Folgendes geschehen. Und ich kann mein Wort nicht einhalten. Mhm. Seid ihr bereit, mich aus meinem Versprechen zu entlassen? Vergebt ihr dem Papa, dass er hier sein Wort nicht halten kann? Wir haben das im Detail durchgesprochen. Sie haben das dann auch so ausgesprochen, haben mich dann praktisch freigesetzt, haben aber eben damit auch kennengelernt, A, Papa weiß nicht alles, B, Papa kann auch nicht alles. Mhm. Papa macht Fehler und muss sich dann praktisch auch muss sich mit diesen Fehlern auseinandersetzen. Und so kann man natürlich auch die Wirkung von Versagen oder von Fehler auch irgendwo von vornherein auch etwas eingrenzen.
Warum schmerzen eigentlich gerade uns Männer Scheitern so?
Ich denke, weil wir mit einem falschen Selbstbild aufgewachsen sind. Eben, es ist diese von der Gesellschaft, von den Medien gepflegte Vorgabe, echte Kerle scheitern nicht.
Wir haben immer Erfolg.
Wir haben immer Erfolg, so krank wie diese Vorstellung ist und so irrational die auch ist. Aber wir sehen es ja auch in unserem Schulsystem. Also wir werden doch in der Schule nicht auf Versagen vorbereitet oder in der Uni. Wir werden getrimmt auf Erfolg. Und alles, was in meiner, wenn ich einen Lebenslauf vorlege, ich weiß nicht, wie die Personal, ich bin nicht im Personalwesen tätig, aber wie Personalchefs insgesamt einen Lebenslauf bewerten, ist denn der Bewerber der Allerbeste, der nur praktisch so von Erfolg zu Erfolg springt und wo es immer nur aufwärts geht? Oder sind es eben auch die Menschen, die Lebensbrüche haben, wo ich sage, aha, der muss schon mal, wie man bei uns in Franken sagt, ein dickes Brettle bohren. Der muss schon mal sich mit großen Widrigkeiten auseinandersetzen. Was macht uns denn stark im Leben? Widerstand oder easygoing?
Er schreibt schon in seinem Lebenslauf, folgende Projekte habe ich an die Wand gefahren, ja, und habe davon gelernt.
Ja, das ist der Punkt, Herr Müller, das ist der Punkt. Lernen wir im Leben mit Scheitern umzugehen? Ja, wenn du einen Sechser heimbringst, mein Vater war Lehrer, dann kriegst du nur Watschen vom Vater. So, also Scheitern war die Katastrophe. Das ist die Message von klein auf. Scheitern ist das Ende. Scheitern ist die Katastrophe. Und wenn du das so von klein auf erlebst, dann wirst du alles tun, um Versagen zu vermeiden.
Ja, aber Moment mal, der Volksmund sagt doch, aus Fehlern lernt man und aus Fehlern wird man klug. Dann ist doch Scheitern gar nicht die Katastrophe.
Das gilt immer nur für die anderen.
Also. Ach so, okay. Sagen Sie, scheitern Frauen anders? Gehen die da anders mit um?
Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und auch noch mit einer Kollegin. Und da ist klar geworden, Frauen, wenn die untereinander sind, dann sprechen die über ihr Scheitern. Das waren jetzt zumindest zwei Stimmen, die ich gehört habe. Also das kann man jetzt auch nicht auf alle Frauen umlegen. Aber die sind da wohl etwas gelassener. Jetzt ihr Scheitern gegenüber Männern zuzugeben, das war jetzt dann auch nicht so ganz ohne Probleme. Aber jetzt für sich persönlich einfach Scheitern erstmal festzustellen und dann eben mit der Freundin darüber zu sprechen, ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Ich setze mich mit meinem Scheitern, mit meinem Versagen auseinander. Während der Mann einfach alles kann. Der fährt in eine Ortschaft rein, die er noch nie besucht hat, aber er weiß ganz genau, wie er in die Straße kommt. Er muss nie jemand um Hilfe fragen, weil ein Mann von Natur aus alles kann. Ob das die Bohrmaschine ist oder Panzerfahren oder eben auch nur ein Drei-Gänge-Menü auf den Tisch zaubern und so weiter. Ein Mann schafft das einfach. Er braucht keine Hilfe. Und dieses Bild von ich kann alles, das hat man sich ja nicht irgendwie im Alter von 14 Jahren ausgedacht, sondern das ist etwas, was man im Lauf des Lebens angenommen hat, dass das eben das Mannsein und das Kerlsein ausmacht. Ein Mann kann das. Punkt.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute ein Teil aus der Reihe Männer mit Meinung. Heute geht es darum, echte Kerle scheitern nicht. Gast im Studio ist Ado Grewe, er ist Pastor und Bibellehrer. Wir haben darüber gesprochen, was macht den echten Kerl aus, was sind seine Eigenschaften. Und da kam eigentlich ganz überraschenderweise raus, also die Klischees, die wir aus dem Fernsehen oder aus dem Kino kennen, was den echten Kerl ausmacht, das stimmt so nicht wirklich. Da sind auch die Hörerinnen und Hörerinnen, die sich eingebracht haben in die Sendung, ganz klar anderer Meinung. Ja, und jetzt sprechen wir gerade über Scheitern, aus Fehlern lernen, vielleicht auch Lust am Scheitern haben, weil man einfach aus den Fehlern lernen kann. Herr Grewe, Sie haben doch ein Beispiel mit den töpfernden Studenten.
Ja.
Wenn Sie uns das mal erzählen, was da mit Scheitern passiert. Das finde ich ein sehr interessantes Bild. Das würde ich gerne auch, dass unsere Hörer das kennen.
Ein ganz wichtiges Ziel für mich in dieser Sendung ist, dass wir als Männer lernen, mit Scheitern anders umzugehen. Eben Scheitern ist nicht die Katastrophe, Scheitern ist nicht das Ende, sondern Scheitern ist der Teil eines Prozesses. So das Beispiel mit den töpfernden Studenten. War also eine größere Studentenanzahl beieinander und Professor hat ein Experiment mit ihnen gemacht, diese Gruppe in zwei Gruppen eingeteilt. So in der Gruppe A sollten die Studenten, also sollte jeder einzelne Student so viel Töpfe wie möglich produzieren. Tontöpfe, selbst töpfern. In der Gruppe 2 sollte jeder einzelne Student nur ein einziges Gefäß herstellen und dieses eine Gefäß sollte dann eben wirklich das perfekte Gefäß sein. Die waren da ein paar Stunden zugange und dann am Ende kam die Auswertung, welche Gruppe hat jetzt letztendlich wirklich die schönsten Töpfe produziert. Und überraschenderweise, es war die Gruppe, die auf Quantität ausgelegt war und nicht auf Qualität.
Und warum?
Ich war auch erstmal erstaunt. Die Gruppe mit der Qualität, die eben nur ein Gefäß hier herstellen sollten aus Ton, die haben sich viele Gedanken gemacht, sich miteinander beraten und dann
einen Arbeitskreis gemacht,
sich miteinander beraten und dann so, wie schaffe ich jetzt den perfekten Topf? Und die Gruppe mit der Quantität, die haben eben einen Topf nach dem anderen produziert und die haben, siehe da, aus ihren Fehlern tatsächlich gelernt.
Da sind ganz viele Töpfe sicher grottenschlecht gewesen, misslungen, zusammengefallen.
Wo wir wieder sehen, der Weg hin zum Erfolg ist gepflastert mit vielen, vielen Schritten, die wir jetzt auch als Versagen bezeichnen könnten. Aber an dem Beispiel wird uns schon mal deutlich, all die Töpfe, die da produziert wurden, das war ja kein Versagen, sondern das war der Schritt in einem Prozess hin zu einem größeren Ziel. Und wenn wir Versagen so verstehen, dann werden wir entspannter mit diesen Fehlschritten umgehen. Ich denke an den berühmten Erfinder Thomas Edison, der sagt, Versagen ist die falsche Bezeichnung, sondern ich habe 10.000 Wege herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Und daneben den einen, wie es funktioniert, nämlich, dass die Glühbirne leuchtet.
Mit dem Wolframdraht.
Genau.
Genau.
Ja.
Alles andere war nix.
War nix.
Was lehrt uns denn die Bibel vom Scheitern, Herr Grewe? Ich meine, manche oder ich gehe da einfach mal so von mir selber aus. Ich denke mir manchmal, lehrt mich Gott durchs Scheitern? Will er, dass ich scheitere, so nach dem Motto, so, jetzt lasse ich den Dominik mal da so richtig an die Wand knallen, damit der es lernt.
Also das ist auf jeden Fall nicht mein Lebensverständnis, dass Gott uns hier auf diesen Planeten gesetzt hat, um pädagogische Übungen zu zelebrieren.
Ja.
Praktisch so jeden Monat legt er das Stöckchen etwas höher, damit wir dann eben lernen, darüber zu springen. So, Gott betreibt kein Spiel mit uns. Wir leben in einer realen Welt mit einem realen Gott, mit einem realen Ich, mit einem realen Gegenüber in unserem sozialen Umfeld. Und hier geht es darum, reale Situationen zu bestehen und nicht eine pädagogische Übung. So, Gott inszeniert nicht Situationen, die uns scheitern lassen werden, um praktisch unsere Lernfähigkeit zu prüfen oder unsere Belastbarkeit irgendwie zu erweitern, sondern Gott weiß, dass wir auf einem Planeten leben, in einer gefallenen Menschheit, in einer von ihm getrennten Menschheit, wo Scheitern, Versagen, Unglück, Tod, Krankheit ein sehr, sehr häufiger Fall ist. Wir hören mehr von Leid auf dieser Welt als von Glück auf dieser Welt. Ob das jetzt die prozentuale Tatsächlichkeit der Realität widerspiegelt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber so, Leid ist sehr, sehr häufig. Und Gott weiß, dass wir in solche Situationen mit Schwierigkeiten hineingeraten, Und er bietet uns in dieser Situation seine Hilfe an. Das wäre der Wunsch auf seiner Seite, dass wir nicht versuchen, alle Fehler im Leben alleine zu machen und dann auch alleine zu bestehen, sondern er weiß, dass diese Situationen auf uns zukommen und er sagt, ich meine, ganz berühmter Spruch von Jesus, kommt her zu mir oder lernet von mir, denn ich bin demütig von Herzen und sanftmütig. Interessant, das griechische Wort für sanftmütig könnte man auch übersetzen mit belehrbar. Sind wir belehrbar? Oder sind wir eben diese Typen von Menschen, die alles besser wissen und die keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, kann ich selbst? Und in der Bibel sehen wir eben den großen Unterschied zwischen Menschen, die eine belehrbare Haltung haben, das heißt, die eine Umkehrsituation in ihrem Leben erfahren haben, und die anderen, die diese Umkehr nicht erfahren haben. Die, die sie nicht erfahren haben, deren Leben endet tatsächlich sehr, sehr schwierig, schmerzhaft, im Dunkel, in allen möglichen schlimmen Dingen, die uns das Leben so zeigt und die wir auch erfahren. Und Menschen, die in überaus schwierigen Situationen waren, die allerschlimmste Erfahrungen gemacht haben, sogar sehr, sehr schlimme Situationen verursacht haben, nennen wir mal den König David, der ein Mörder gewesen ist. Liebe Zeit, Herr Miller, ich meine, da sind wir alle brav wie die Chorknaben im Vergleich zu solchen Dingen. Also er hat schlimmste Dinge erfahren, aber dann war eben die Umkehr in seinem Leben da. Er hat Hilfe in Anspruch genommen und jetzt Hilfe nicht von Ihnen oder von mir oder auch nur menschliche Hilfe, obwohl die da auch mit hineingespielt hat. Nein, er hat tatsächlich Hilfe von Gott in Anspruch genommen und das hat ihn aus diesem entsetzlichen Scheitern, in das er ja gelangt ist, wieder hinausgeführt. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Wir müssen als Männer lernen, auch das große Bild im Auge zu behalten. Also diese eine Situation, in der ich gescheitert bin, das ist nicht das Ende und das ist ja auch nicht der einzige Themenbereich meines Lebens. Und das bin nicht ich. Also wenn ich versage, dann bin ich kein Versager, sondern ich habe in dieser Situation versagt und ich habe in 57 oder 1385 Situationen wieder versagt. Aber dennoch bin ich kein Versager. Das heißt, das ist nicht das, womit ich mich identifiziere. Und wer könnte da besser als Beispiel dienen als David, der enorm versagt hat in seinem Leben und enorme Erfolge in seinem Leben hatte. Interessanterweise, wenn wir sein Leben in der Bibel studieren, er war weder von seinen Erfolgen besonders berauscht oder überhaupt nicht berauscht, müssen wir richtigerweise sagen. Aber auch von seinem Versagen konnte er sich nach einer Zeit der Reue, der Umkehr, der Betroffenheit, der Trauer, natürlich auch über Konsequenzen, die aus unserem Versagen entstehen, konnte er sich wieder lösen und auf das große Ziel schauen. So, was habe ich denn im Leben vor? Wo will ich denn hin? Oder machen wir es ganz persönlich, wer will ich denn sein? Und daran zu arbeiten, bin ich der, der ich sein will?
Also davon eine eigene Vision für sich zu entwickeln.
Eine eigene Vision für sich zu entwickeln und dann ist da auch nochmal natürlich interessant zu sehen, von wem ist denn diese eigene Vision, die ich von mir habe, von wem ist die jetzt letztendlich bestimmt? Wer ist der Erzähler in dieser Geschichte? Bin ich's? Ist es mein Vater, der immer noch hinter mir steht mit dem Zeigestock?
Bub, lern was rechts.
Bub, mein Lieber, jetzt und so weiter. Mhm. Streng dich an, reiß dich zusammen, reiß dich am Riemen und all die anderen schönen Muntermachersprüche, wo wir genau wissen, also die haben uns nicht motiviert. Mhm. Die haben Druck und Angst ausgelöst in sehr vielen Fällen. So, wer ist der Erzähler in meinem Leben? Auch da wieder. David, ein klasse Beispiel. Im Vergleich zum König Saul. Wo wir eine ganz andere Situation sehen. David aber derjenige, der eben nicht Erfolg und Versagen zu seiner Identitätsfindung heranzieht, sondern Gott.
Also Er hat sowohl sich nicht als Versager gesehen, aber auch nicht als den großen Zampano.
Ja.
Also er hat sich damit nicht identifiziert, sondern damit identifiziert, ich bin das Geschöpf Gottes. Und aus der Gemeinschaft mit Gott hat er sich identifiziert.
Ja. Ich denke hier gerade so im Zusammenhang, ich denke, das ist für unsere Zuhörer sicherlich auch ganz interessant, da hat ein Unternehmen eine Untersuchung gemacht, das war in den USA, und zwar haben sie die 500 erfolgreichsten Menschen im Land befragt.
Ah, okay.
Also die 500 erfolgreichsten, das können Filmleute sein, das können Musiker sein, Künstler, das können Schriftsteller sein, das können Unternehmer sein, das können Kirchenleute sein, also auf jeden Fall, das waren die, die als die 500 Top dort in den Vereinigten Staaten gelten. Und sie wollten herausfinden, welches gemeinsame Element weisen sie auf in ihrem Leben, was haben sie alle gemeinsam. Und interessant war es eben, es war nicht vornehme Herkunft. Es war nicht eine Familie mit einem hohen Bildungsstandard. Ganz im Gegenteil, sehr viele kamen aus sehr ärmlichen Verhältnissen, was auch zeigt, sie kamen nicht, in der Regel nicht aus reichen Elternhäusern. Auch da wieder genau das Gegenteil, zerbrochene Familien, teilweise katastrophale Familienzustände, gescheiterte Ehen, Eltern, Alkoholiker oder sonst irgendetwas. Sie kamen Es ging nicht um günstige Gelegenheiten, also dass ihnen irgendjemand Rosen auf den Weg gestreut hat. Nein, die meisten von ihnen haben enormen Widerstand erlebt und über diese Widerstände haben sie dann eben sich durchgearbeitet, durchgebissen.
Widerstände / Scheitern?
Widerstände Gelegenheit zum Scheitern.
Mhm. Mhm.
Die meisten, also man würde vielleicht jetzt sich wünschen zu sagen, also am erfolgreichsten sind doch die, die hohe moralische Standards aufweisen. Wir müssen leider feststellen, dem ist nicht so. Wir haben Leute mit sehr hohen moralischen Standards, die grandios scheitern. Und Leute mit sehr niedrigen moralischen, ethischen Standards.
Aber denen fällt alles in den Schoß.
Denen fällt alles in, und das macht uns doch ärgerlich, Herr Miller, oder?
Mhm. Mhm. Ja, ich ziehe gerade eine Schnute, ja.
So, und also auch das ist es eben nicht. Und dann hat man festgestellt, das eine gemeinsame Kriterium war, wie sie mit Scheitern umgehen.
Und zwar?
Sie haben Scheitern neu definiert. Scheitern ist nicht das Ende, sondern Scheitern ist die Gelegenheit, etwas zu lernen. Scheitern ist die Möglichkeit für eine Richtungsänderung. Ich habe es jetzt 500 Mal probiert, ich bin 500 Mal gescheitert, also es war 500 Mal die falsche Richtung oder 500 Mal die falsche Zusammensetzung.
Probiere ich doch mal die andere aus.
So ist das. Und das ist das Entscheidende. Also es gibt viele Möglichkeiten, erfolgreich zu sein im Leben. Aber es gibt nur eine Möglichkeit oder einen Weg, ein Versager zu sein. Ein Versager ist man dann, wenn man sich damit abgefunden hat oder wenn man für sich selber in Anspruch genommen hat, sich selbst bezeichnet als jemand, der versagt, der einfach nicht mehr bereit ist, aufzustehen. Das ist ein Versager.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Männer mit Meinung, echte Kerle scheitern nicht. Gast im Studio ist Ado Grewe, er ist Pastor und Bibellehrer. Uns würde interessieren, was Sie meinen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Hörertelefon, das ist geschaltet. Wie geht's denn Ihnen, wenn bei Ihnen was schiefgegangen ist, wenn Sie gescheitert sind? Wie gehen Sie mit Scheitern um? Oder was denken Sie sich, wenn Sie in der Bibel vom Versagen so mancher Protagonisten lesen? Petrus, David, Elia und was aus denen geworden ist. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie davon lesen in der Heiligen Schrift? Das Hörertelefon ist jetzt wieder geschaltet, 089 517 008 008. Jetzt können Sie also live aus Sendung gehen, mit uns ins Gespräch kommen. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008 008. Männer mit Meinung, echte Kerle scheitern nicht. Und jetzt zum Durchatmen, bisschen Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute. Männer mit Meinung, echte Kerle scheitern nicht. Gast im Studio ist Ado Grewe, er ist Pastor und Bibellehrer. Und wir haben eine Hörerin aus dem Allgäu. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Hallo, grüß Sie Gott.
Ich bin bin eine Frau und habe mit großem Interesse die Sendung gehört und rufe deshalb an, um zu sagen, ich bin Mutter zweier Söhne, schon längst erwachsene Söhne, die auch Väter sind. Und ich kann mich erinnern, ich habe all diese Dinge, die Sie vorhin erwähnt haben, was Jungens oder Kindern gesagt bekommen können von den Eltern, das habe ich meinen Söhnen gesagt. Also reiß dich zusammen und all diese Geschichten. Und als ich erst selbst mit 50 am Scheitern war und mein Leben nicht mehr im Blick hatte und gar nicht mehr die Kraft hatte, weiterzuleben, da hat sich bei mir was verändert. Was jetzt meine Söhne daraus machen, da hoffe ich, dass die ihre Wege finden. Aber sowas kann ich als Mutter auch weitergeben, nicht nur als Vater. Ja, und der Vater, der war ja irgendwo auch da. Otto, vielen Dank, dass ich Ihnen das sagen durfte.
Ja, wir danken, dass Sie es uns sagen. Ja. Ein Gruß ins Allgäu. Behüt Sie Gott.
Danke. Ade.
Herr Grewe.
Interessant erstmal, dass eine Frau anruft und dass sie bereit ist, über das Scheitern zu sprechen. Wir sehen, die Frage ist ja nicht im Leben, ob wir scheitern, sondern wie wir mit Scheitern umgehen. Also nochmal, Scheitern ist nicht der große Feind. Wir müssen aufhören, vor Scheitern Furcht zu haben, Angst zu haben. Diese Angst, die wird uns blockieren. Wir sollten positiv auf dieses Scheitern zugehen. Also mal ganz verwegen gesagt, fast eine Lust am Scheitern. Wir hatten ja da ein kleines Vorgespräch, Herr Miller, wo Sie da von Ihrem Berufsleben erzählt haben, praktisch fast eine Lust am Scheitern zu entwickeln. Nicht in einem falschen, kranken Sinn, wo ich jetzt sage, also Scheitern ist das Ziel. Nein, Erfolg ist das Ziel, aber ich habe gelernt, dass auf dem Weg zum Erfolg viele Schritte des Scheiterns geschehen können. Von daher ist Scheitern eine Normalität. Ich muss keine Angst mehr davor haben.
Halt, Scheitern als Normalfall, also?
Ja, als ein...
Oh je. Okay.
Als, nicht als der Dauernormalfall, denn wir bleiben ja bei dem Ziel, wir wollen erfolgreich sein. Aber bis wir erfolgreich sind oder selbst nachdem wir erfolgreich geworden sind, indem wir zum Beispiel ein neues Verhalten in unserem Leben angenommen haben, was weiß ich, eben nicht mehr zu prügeln, nicht mehr zu schreien, nicht mehr aggressiv zu sein oder andere Verhaltensweisen, selbst danach kann es uns passieren, dass wir in diesem Bereich wieder versagen. So ist dann Versagen das Problem? Nein, das Problem ist, dass wir mit dem Versagen falsch umgehen und Angst haben vor Versagen. Wir müssen davor keine Angst haben, denn es gibt nach diesem Versagen die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Also Versagen ist nicht endgültig. Versagen ist nicht die Katastrophe, ist nicht das Aus. Sondern Anfang hatten wir, es kann auch eine Katharsis sein, ein Reinigungsprozess.
Jetzt begrüße ich die Frau Kuslowski aus Werl. Sie waren ja vorhin schon per Mail mit uns verbunden. Jetzt hören wir Sie richtig. Hallo, Frau Kuslowski.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Ja, ich bin sehr inspiriert von Ihrer Sendung und halte gerade eben das Foto meines Vaters in der Hand. Da war er, glaube ich, so 25. Das habe ich mir in die Bibel reingetan einmal. Und unter dem, er lässt sich fotografieren als ein Profil. Er ist ein Universitätsprofessor später geworden. Und darunter als junger Mann, als Student, er war auch eine Zeit lang bei Jesuiten, schreibt er, so will ich sein, hilf mir. Und auf der Rückseite schreibt er, ich muss hart sein. Ich muss dem Leben immer direkt in die Augen schauen. Hilf mir, so zu sein. Und dann unterschreibt er mit seinem Namen. Das war ein Gebet. Und das, was mich eben bewegt, also mein Vater ist immer ein sehr weicher und softer und zärtlicher Mensch gewesen, ist immer noch. Trotzdem ist er konsequent immer geblieben. Und also bei jeder seiner Lebenskrise hat er sich immer direkt an Gott gewandt. Das, was ich mir wünsche von einem Mann, dass er sich auch trösten lässt, zum Beispiel von mir. Und ja, ich kam so in meinen Gedanken auch auf die Szene von Jesus, der wirklich gescheitert ist, wo er seine Angst gezeigt hat im Garten Gethsemane, wo er voller Angst gebetet hat. und sich dann trösten ließ. Und ich mag das sehr gerne, also im Gebet den Mann schlechthin zu trösten. Und naja, halt eben, das ist so mein Beitrag zu der Sendung. Vielen Dank auch.
Herzlichen Dank. Ein Gruß nach Werl, Frau Kuslowski.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich muss hart sein, schreibt Frau Kuslowskis Vater auf dieses Foto. Hilf mir, so zu sein. Mhm. Also als Gebet.
Ja. Ist sicherlich auch eben von dem damaligen, vielleicht auch noch heutigen Männerverständnis geprägt. Mhm. So, wir müssen hart sein. Sie hat ja dann in ihren Ausführungen das so dargelegt. Das bedeutet, ich muss konsequent sein. Aber das ist auch für mich ein ganz kleiner Verdacht von, ich darf nicht versagen. Mhm. Ich muss alles richtig machen. Nur dann bin ich eben ein echter Kerl. Es ist völlig irreal.
Kommen wir nochmal zu der Angst vorm Versagen, was Sie vorhin sagten. Ich meine, ich kann ja als Vater versagen, in der Erziehung meiner Kinder völlig daneben liegen, das falsche Wort zur falschen Zeit sagen, da kann ich bei einem Kind richtig was kaputt machen. Ja. Ich kann es mir mit meinem Ehepartner verderben, da kann ich versagen, falschen Text sagen, Partnerin ist gekränkt, man ist nicht mehr bereit umzukehren. Und schon ist ein richtiger Krach da.
Ja. Versagen im Berufsleben. Wie viele Männer erleben das heute, wo sie mit einem flauen Gefühl im Magen in die Arbeit gehen, eine Angst haben, in ihrem Job zu versagen, der Stuhl könnte wackeln. So, wie gehe ich jetzt damit um? Das kann ein Mann, wir könnten hier über einen Mann sprechen, der 25 Jahre lang erfolgreich ist in seinem Job, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, der alles richtig macht, so mal ganz pauschal gesprochen. Aber weil er 25 Jahre Angst hat vor Versagen, erlebt er sich 25 Jahre lang in seiner eigenen Wahrnehmung als Versager. In diesem immer Angst haben vor Versagen. Das hängt wie so ein drohender Schatten, wie so eine Schwertklinge, wie so ein Damoklesschwert praktisch über seinem Leben. Und davon müssen wir uns frei machen. Diese Angst vorm Versagen ist krankmachend.
Kommen wir wieder zurück zu so ein paar Beispielen aus der Bibel. Sie hatten den David schon erwähnt. Und ich meine, der Vorgänger vom David, der Saul, der erste König Israels. Sie haben mich darauf hingewiesen, dass der ja bei seiner Berufung sich versteckt hat. Mhm. Und komischerweise hat ja Gott in ihm den König gesehen.
Er war der erste König, den Israel überhaupt gewählt hat, also oder den Gott praktisch für Israel dann ausgesucht hat. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, also Gott guckt sich hier das ganze Volk an, sieht all die Männer und seine Wahl fällt auf den König Saul. Er sieht in ihm einen König. Was sieht Saul in sich? Interessant, als eben dann die Krönung oder beziehungsweise Salbung auch stattfinden soll, als das Ausrufen des Königs stattfinden soll. Alles Volk ist bereit, um den König praktisch zu bejubeln, den neuen König von Israel. Wer ist nicht aufzufinden? Saul, er versteckt sich hinter einem Wagen. Was zeigt uns das?
Das ist so wie dieses Beispiel des Mannes, wo Sie sagten, der 25 Jahre einfach verlässlich seinen Job macht, aber sich für einen Versager hält.
Ja.
Und sozusagen dieses Bild steht über ihm. Es ist sozusagen die Saul-Situation. Gott sieht doch in diesem Mann, der 25 Jahre treu in der Arbeit ist, seinen Job gut macht, der sieht doch in ihm auch was anderes als einen Versager.
Definitiv. Ich denke, Gott sieht in allen von uns ein völlig anderes, ein gesundes, ein heiles Bild von einem vornehmen, starken, zärtlichen, entschlossenen, verantwortungsbewussten Mann oder Menschen, der im Leben gesund ist, ausbalanciert ist, der ein liebevoller, freundlicher Vater sein kann, ein angenehmer Zeitgenosse sein kann, ein treuer Ehemann sein kann. All das sieht Gott in uns. Sind wir bereit, diese Sichtweise, unsere Identität bestimmen zu lassen? Oder sind wir nur bereit, unsere Sichtweise, unsere Identität bestimmen zu lassen? Und Saul blieb sein ganzes Leben lang bei seiner Sichtweise. Das warum, oder der Grund, warum wir doch die Sendung heute Morgen machen müssen, ja, ist, dass wir Männer auffordern, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Komm weg von deiner Furcht vor Versagen. Ja, Versagen ist unangenehm, es ist schrecklich und es können furchtbare Konsequenzen auch daraus entstehen, aber es ist nicht das Ende. Es gibt einen neuen Tag, es ist auch kein endgültiges Stigma. Sie können da raussteigen aus dieser Situation, aber eines ist wichtig, nehmen Sie Hilfe an. Gott
hat so, wie es David gemacht hat.
So wie es David gemacht hat. Und Saul bedauerlicherweise eben nicht gemacht hat. Er hat diese Hilfe, die Gott ihm angeboten hat und die er ja praktisch deklariert in dem Sinn, wo er sagt, ich sehe in dir einen König. Und Saul sagt, aber ich nicht. Und dabei blieb er dann auch hartnäckig bis ans Ende seines Lebens. Er war Gott gegenüber sein ganzes Leben lang misstrauisch. Sieht man in der letzten Lebensstunde. Wir merken, seine Beziehung mit Gott ist nie wirklich sehr, sehr intensiv. Gott hilft ihm, er führt ihn in seinem Königdasein bei schwierigen Entscheidungen, auch in manchen Kriegssituationen, wo er den Beistand Gottes erlebt, wo Israel befreit wird aus sehr, sehr schwierigen Situationen. Aber all das führt nicht dazu, dass Saul an sich arbeitet, beziehungsweise auch an sich arbeiten lässt. Ganz am Ende seines Lebens, wo er sich nicht sicher ist, wie es weitergehen soll, was macht er? Da sehen wir, wie das Misstrauen praktisch in seinem Leben noch zugenommen hat. Er wendet sich nicht an Gott und bittet da um Hilfe. Er geht zu einer Wahrsagerin, die einen Geist beschwört, um da von ihm praktisch über das Zukünftige zu erfahren. Wir sehen, eine Veränderung im Leben von Saul hat es tatsächlich nicht gegeben.
Herr Schenk aus Elsdorf bei Köln, ich grüße Sie.
Ja, recht schönen guten Morgen, Herr Pastor Grewe, beziehungsweise Herr Miller. Ich wollte einen Aspekt reinbringen, beziehungsweise zwei Zitate so ein bisschen bringen. In Köln sagt man Indianer Krieschenitz, das heißt Indianer beziehungsweise harte Männer weinen nicht. Und das andere ist, eine Frau kann in der Schürze alles aus dem Haus wegtragen, was ein Mann verdient, so ungefähr. Ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr. Es gibt ja auch Leute, die durch Schicksalsschläge ihrer Bekannten oder Verheirateten auseinandergehen müssen, weil der eine so viel daneben gelebt hat, sag ich mal, dass der andere so in eine fast Depression reinkommt, dass er sich aus seinem eigenen Schopf nicht mehr rausholen kann. Das war jetzt meine.
Ja, danke. Vielen Dank, Herr Schenk. Ja, Situationen, Herausforderungen im Leben, Katastrophen im Leben, die sind nicht das, was uns ausmacht, Herr Schenk. Nicht Katastrophen formen uns, auch nicht andere Menschen formen uns, sondern unsere Reaktion auf die anderen Menschen. Unsere Reaktion auf die Katastrophen, das ist das, was uns formt. So, die Katastrophen und die Situationen mit anderen Menschen zeigen nur auf, was in uns steckt. Das ist also, wenn eine Katastrophe im Leben eintritt, eine sehr schwierige Situation eintritt, dann erlebe ich, was in mir steckt. Eventuell entdecke ich da ganz Schreckliches, ganz Furchtbares, etwas, was ich so in meinem Leben gar nicht haben wollte. Jetzt geht's doch darum, dann mit mir selbst und auch mit meiner Umwelt ehrlich zu sein und zu sagen, ich komme mit dieser Situation überhaupt nicht klar, ich bin völlig überfordert und wir sind wieder bei dem Punkt, werde ich Hilfe suchen oder bin ich immer noch der Lonesome Rider, der einsame Cowboy, der eben alles alleine stemmen kann? Mach ich selbst. Ein echter Kerle scheitert nicht. Ein echter Mann, der kann alles. Oder bin ich so weit in meiner Lernfähigkeit, dass ich sage, ich muss hier gestehen, ich bin in eine Situation hineingeraten, ich brauche Hilfe, ich werde diese Hilfe suchen. Dann sind wir in einer Lernsituation und wir kommen aus dieser Katastrophe heraus.
Ja, okay.
Herr Schenk,
prima, danke.
Ich danke Ihnen. Gruß nach Köln.
Schönen Tag noch.
Danke Ihnen auch.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Männer mit Meinung, echte Kerle scheitern nicht. Gast im Studio ist Ado Grewe, er ist Pastor und Bibellehrer. Über den David gibt es doch den Ausspruch oder in einem Psalm, oder ich weiß jetzt nicht, wo steht, aber dass Gott sagt, der David, das ist ein Kerl nach meinem Geschmack.
Also in anderen Übersetzungen, da heißt es, ein Mann nach meinem Herzen.
Ein Mann nach meinem Herzen.
Wow. Und dann, jetzt gucken wir uns mal das Leben vom David an, wo wir sagen, okay, gut, es sieht da die Nachbarin auf der Dachterrasse baden, macht den David ziemlich an, diese Situation. Er verführt sie letztendlich, er lädt sie in seinen Königspalast ein und praktisch begeht einen Ehebruch mit ihr. Weil ihm die Frau so gut gefällt, lässt er dann ihren Mann so in so einer Weise, in so eine Kriegssituation an die Front schicken, dass ganz sicher ist, dass dieser Mann dann in dieser Kampfsituation getötet wird. Also praktisch ein Mord, den er hier plant. Und jetzt haben wir einen Mann mit einem Charakter, der zu so schlimmen Sachen fähig ist. Und dann lesen wir in der Bibel, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Wie geht das zusammen?
Tja.
Was zeichnet ihn denn aus? So ähnlich wie wir es gerade vom Herrn Schenk gehört haben, es können sehr schwierige Situationen im Leben geschehen. Beim David ist es geschehen durch eigene Schuld. So, und selbst in dieser Situation, wo wir durch eigene Schuld Versagen herbeiführen, in ein enormes Scheitern hineingeraten, selbst da steht jetzt Gott nicht da wie ein Polizist und sagt, so mein Lieber, jetzt guck mal, wie du da wieder rauskommst, sondern er steht da, wie heißt im Psalm 91, ich bin bei ihm in der Not. Und Herr Miller, wir denken ja manchmal, ich bin bei ihm, wenn er alles richtig macht. Nein, Gott ist bei uns in der Not und da brauchen wir ihn ja auch am dringendsten und genau da ist er auch zur Stelle und er ist bereit, uns in dieser Situation zu helfen. Und das Bemerkenswerte bei David war eben, er hat sich helfen lassen. Und auch da wieder, die Hilfe kam durch Menschen. David begeht also diesen Ehebruch, er begeht den Mord, um den Ehebruch zu vertuschen. Er reitet sich richtig rein, genau. Und dann schickt Gott den Propheten Nathan. Der Nathan ist ein Prophet, aber er ist eben auch ein ganz einfacher Mensch. Und dem König gebührt Respekt. Ein König hat Macht über Tod und Leben. Und Nathan wagt es und geht zum König hin und in einer Parabel, in einem Gleichnis, zeigt er ihm auf, dass er in seinem Herzen jemand ist, der jemand anders beraubt hat und eben völlig verkehrt gehandelt hat. In dem Augenblick erst geht ihm David überhaupt ein Licht auf bezüglich seines Fehlverhaltens und er kehrt tatsächlich um. Wir sehen wieder, David hat Hilfe gebraucht. Er war König, er hat Hilfe gebraucht. Ob König oder Bettler, ob Professor oder Grundschüler, ob einfacher Arbeiter oder Top-Manager in einem 5000-Mann-Unternehmen. Das alles ist völlig irrelevant. Wichtig ist doch, dass wir lernen, auch heute vielleicht aus dieser Sendung hoffentlich, dass wir alle Hilfe benötigen. Wir sind auf Gemeinschaft angelegte Wesen, also bitte nimm diese Hilfe an, such diese Hilfe und wenn du keinen Menschen findest, Gott ist da, der ist sehr, sehr gerne bereit, dir diese Hilfe zu geben. Aber such ihn mit einem ehrlichen Herzen.
Die Frau Gerda aus dem Allgäu, die ist noch mal da. Ich grüße Sie.
Ja, da bin ich schon wieder. Ja,
was haben Sie denn noch?
Ja, mir ist erstmal jetzt vielen Dank. Also David ist ja eine sehr berührende und sehr ermutigende Geschichte, so wie Sie es auch jetzt rübergebracht haben. Dankeschön dafür. Ich wollte jetzt noch ergänzen und sagen, auf meinem Weg nach meinem Scheitern bin ich vielen Menschen begegnet und habe nach Jahren immer wieder Kontakt mit diesen Menschen und da ist was ganz Wunderbares rausgeworden aus diesem Scheitern. Bei mir selbst, ich bin auf einem guten Weg und ganz besonders die Männer, die mir da begegnet sind, also ich finde es ja immer großartig, wenn Männer sich auf Hilfe einlassen, auf Veränderung einlassen und was da geschehen kann und ich habe es selbst erleben dürfen. Und deswegen finde ich diese Sendung ganz, ganz großartig, sehr mutmachend. Dankeschön.
Klasse, vielen Dank.
Aus Bobingen, ich glaube, das ist bei Ulm, ist uns der Herr Zwiekirsch zugeschaltet. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Ja, ich hätte zwei Aspekte, würde ich noch gerne dazu anbringen. Einmal ist dieses Scheitern meines Erachtens, Sie haben da öfter gesprochen über das weltliche Scheitern und biblisch und weltliches Scheitern muss ja nicht unbedingt eins sein. Es gibt viele Heilige oder Glaubenszeugen, die durchaus weltlich gescheitert sind.
Aber manche zeichnen sich sogar dadurch aus.
Mit Gott einen guten Weg gegangen sind. Mhm. Also das ist der eine Aspekt, den ich sagen wollte. Und der andere Aspekt ist der, es ist natürlich richtig, was ausgeführt wurde, dass man immer wieder aufstehen muss und weitergehen. Was aber auch Tatsache ist, dass es alles von einer Lebenskraft und von einem Lebensalter auch abhängt. Ich denke da an die vielen Menschen, die zum Beispiel nach dem Krieg alles verloren haben und eine neue Existenz begonnen haben. Wenn jemand ein Alter hat, mal über 50, über 60, dann wird es ihm ungleich schwerer fallen, wieder neu Fuß zu fassen. Und nach dem Krieg hier bei uns in Deutschland haben viele Menschen neu beginnen können, die 40 Jahre alt waren mit ihrer Familie oder vielleicht auch noch 50. Aber wenn ein Mensch mal ein gewisses Alter hat, dann ist er weltlich gesehen, wenn man den weltlichen Erfolg angeht, ist es dann fast nicht mehr machbar.
Danke für die beiden Aspekte, Herr Zwiekirsch. Ein Gruß nach Bobingen.
Ja, danke schön. Einen schönen Tag und vielen Dank für diesen Beitrag. Hat mir sehr gut gefallen.
Fein, danke Ihnen.
Danke, wiederum.
Ja, der Zwiekirsch zeigt hier auf, unsere Ressourcen sind begrenzt. Genau das haben wir auch festgestellt hier in der Sendung. Und da sprechen wir über die natürlichen Ressourcen. Wir wissen nicht alles, wir können nicht alles. So, das heißt, Scheitern ist nicht eine Frage, ob ich scheitere, sondern wir werden alle viele Male scheitern im Leben. Jakobus schreibt sogar, denn wir alle scheitern oft oder wir alle versagen oft. So, von daher, das ist etwas, womit wir uns einfach auseinandersetzen müssen. Aber um hier noch einen Schritt weiter zu gehen, wir sind ja nicht begrenzt auf unsere natürlichen Ressourcen. Wir sprechen hier als Kinder Gottes über übernatürliche Ressourcen. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich habe die Kinder des Gerechten niemals um Brot betteln sehen. Unser Vater im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich glaube, wir sollten die Aussagen und Zusagen und Verheißungen Gottes nicht als beliebig oder austauschbar oder als menschlichen Erfahrungsschatz einfach festhalten, sondern hier spricht nicht der Sparkassendirektor, sondern hier spricht Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der tatsächlich allmächtig ist, der alles kann, der auch alles verändern kann, aber er verändert nicht wie ein Manegenzauberer, der irgendwelche Kunststücke vorführt, um uns zu unterhalten oder vielleicht um seine Existenz zu beweisen. So ist Gott nicht. Er arbeitet mit uns zusammen. So, wenn Veränderung im Leben geschieht, dann will er das in uns, durch uns und mit uns durchführen. Und dazu braucht es unsere Änderungsbereitwilligkeit. Wir stecken immer wieder fest im Leben, weil wir an bestimmten Denkmustern festhalten. Es gibt die Möglichkeit, sich von diesen Denkmustern zu lösen. Und heute ist so eine Möglichkeit. Leg deine Furcht vor Versagen ab und sag, ja, Versagen ist möglich, dann suche ich mir eben Hilfe. Oder warum habe ich denn die vielen Male, warum war das Versagen für mich so eine Katastrophe? Weil ich darüber geschwiegen habe. Ich habe mit meiner Frau nicht darüber gesprochen. Ich habe mit meinem Arbeitgeber nicht darüber gesprochen. Ich habe es vertuscht, ich habe es verheimlicht. Und das war doch die große Katastrophe, weil so überhaupt keine Möglichkeit zur Veränderung da war im Leben. Und da müssen wir rauskommen aus diesem Gefängnis. Die Furcht vor Versagen ist eine größere Geißel als das tatsächliche Versagen.
Herr Prinz aus Regensburg, letzter Hörer in der Sendung, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch zusammen. Zunächst herzlichen Dank für diese Sendung. Ich habe leider zu spät eingeschaltet.
Sie können sich eine CD bestellen, sage ich nachher durch.
Ja, gut. Aber was jetzt gesprochen wird, das ist einfach die Wahrheit des Lebens. Und ich glaube, dass da jeder mehr oder weniger, ob er Mann oder Frau, betroffen ist, wie das Leben einfach wird, so vielfältig. Aber ich glaube auch, dass wir Glauben, die wir jetzt hier über Horeb verbunden sind, dass wir uns wesentlich leichter tun wie andere, wo keinen Glauben haben. Denn wir dürfen unsere Zuflucht zu Gott nehmen und er hilft immer wieder. Ich habe an einem Gebet, habe ich gelesen, habe jetzt im Moment nicht da, aber den Schlusssatz, den möchte ich Ihnen sagen. Und er sagt alles, da sagt Jesus zu einer begnadeten Seele, liebe mich so, wie du bist. Und warte nicht, bis du heilig wirst, denn sonst wirst du mich nie lieben.
Mhm.
Das heißt doch eigentlich, so wir sind mit Höhen und Schwächen, Fehlern und Dingen, so wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, ohne dass wir uns schöner, größer, heiliger machen, mit unserem ganzen Sein, dass wir uns Jesus hingeben dürfen. Immer wieder aufstehen, was Sie alle schon erwähnt haben, die wäre zu viel, jetzt ist nachzuhalten. Ich glaube, einfach der Glaube, dass uns der Antworten gibt und für unsere vielfältigen Situationen, wo wir jetzt nicht alles in Worte fassen kann, dass wir zum Schluss eigentlich niedergehen müssen und danken und aber auch unseren Glauben weitergeben und andere aufzubauen, zu ermutigen, dass auch sie die Möglichkeit haben in ihren Situationen, dass wir ihnen weiterhelfen können, sollen und dürfen. Und ich danke auch dafür.
Wir danken Ihnen, Herr Prinz. Gruß nach Regensburg. Behüt Sie Gott.
Vielen, vielen Dank für diesen sehr ermutigenden Beitrag. Allerletzte Gedanke, Versagen, Verfehlen, Sünde, dieser in der Bibel gebrauchte Begriff, muss übersetzt werden, kann übersetzt werden mit Zielverfehlung. Ich habe versagt. Ich habe das eigentlich, was ich tun wollte, nicht getan. Ich habe mein Wort nicht gehalten. So, hier 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Da schreibt der Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Also das ist die Zielvorstellung, eigentlich nicht zu sündigen. Das ist es, wie Gott uns haben möchte. Das ist ja auch das, wie wir uns selbst haben möchten. Eigentlich möchten wir ein Leben ohne Sünde führen, weil es uns immer in Schwierigkeiten bringt, die Sünde. Wir haben keinen Gewinn durch Sünde, wir haben immer Verlust durch Sünde. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und dann geht's weiter. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren nur, sondern auch für die der ganzen Welt. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung. Jesus ist da, sprechen Sie mit ihm.
Das nehme ich einfach als Schlusswort. Herr Grewe, ganz herzlichen Dank wieder, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Wenn Sie mit Herrn Grewe mal direkt Kontakt aufnehmen wollen oder Sie sind eine Männergruppe oder ein Männergebetskreis, oder was auch immer mit Männern, dann können Sie Herrn Grewe kontakten. Die Kontaktdaten sind beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt oder über, dort sind seine Kontaktdaten hinterlegt. Da können Sie ihn zum Beispiel buchen, dass Sie ihn einladen zu sich in die Männergruppe, in die Gemeinde, in die Gemeinschaft, um dort vielleicht über Männerthemen zu sprechen. Mein persönlicher Buchtipp zum Thema ist Der ungezähmte Mann von John Eldredge. Dieser Buchtipp ist auch auf der Website von Radio Horeb hinterlegt. Wenn Sie auf die Website gehen, www.horeb.org, dort finden Sie alle Daten, wie Sie dieses Buch Der ungezähmte Mann von John Eldredge beziehen können. Das ist ein Buch, das ich persönlich gelesen habe, was mein Leben drastisch geändert und verbessert hat, kann ich einfach bezeugen. Eine Aufzeichnung dieser Sendung, die können Sie sich bei unserem Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen. Unter 08328 921 120 können Sie sich direkt telefonisch eine CD bestellen. Das ist kostenlos, das ist ein Service von uns. Radio Horeb spendenfinanziert, sei hier nur in Klammern erwähnt. Oder Sie gehen direkt auf die Website www.horeb.org. Auch dort können Sie sich direkt online eine CD bestellen. Sie können sich diese Sendung aber auch von unserer Website als Podcast herunterladen. Und wenn Sie Fragen zum Empfang oder zu Radio Horeb haben oder wissen wollen nochmal, wie Sie mit Ado Grewe und dem Referent unserer heutigen Sendung Männer mit Meinung, echte Kerle scheitern nicht, wenn Sie da Kontakt aufnehmen wollen über den Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110 erreichen Sie die Kollegen. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.